State a Scientist, der Fragen-Podcast der Leibniz-Gemeinschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Date a Scientist. Mein Name ist Marleen Sommer. Ich stelle euch gleich unsere heutigen Gäste vor und lade euch anschließend ein, mit mir ihrem Gespräch zu lauschen. Date a Scientist ist der Fragen-Podcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden all ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema stellen. Und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen haben die Antwort parat. Egal, ob es um die römische Gesellschaft in der Antike oder um die künstliche Intelligenz von morgen geht. Schließlich forschen wir in der Leibniz-Gemeinschaft vernetzt, und zwar über alles, was uns Menschen betrifft. Immerhin 20.000 Menschen machen unsere Forschungsorganisation aus. In unserem neuen Podcast Date a Scientist habt ihr, liebe ZuhörerInnen, die Möglichkeit, bei unserem Matchmaking dabei zu sein. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Aber nun erst einmal Hello, Bonjour, Buenos Dias und Hallo. Das ist mein Beitrag zur heutigen Folge von Data Scientists, in der es um das Thema Mehrsprachigkeit geht. Wie die meisten von euch sicher auch, habe ich die Sprachen, die ich heute spreche, in der Schule gelernt. Hören wir doch mal, wie das bei unseren heutigen GesprächspartnerInnen so ist. In unserem virtuellen Studio zu Gast ist zum einen Julia Kroll. Die 35-Jährige arbeitet als PR-Managerin für eine große internationale Eislaufshow. In ihrem Arbeitsalltag kommt sie in der Kommunikation mit KünstlerInnen aus aller Welt nicht umhin, viel Englisch zu sprechen. Was sie wissen will, ist, wie funktioniert Mehrsprachigkeit und wann ist der beste Zeitpunkt, eine Sprache zu lernen. Deswegen hat sie sich bei uns gemeldet und wir haben genau den richtigen Experten gefunden, der hoffentlich all ihre Fragen zum Thema Mehrsprachigkeit beantworten kann. Onur Özsoy ist unser heutiger Leibniz-Experte. Er arbeitet als Doktorand am Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, dem ZAS in Berlin. Und er verzeiht mir hoffentlich, dass ich seinen Namen eventuell nicht ganz perfekt aussprechen kann, denn Türkisch habe ich leider nie gelernt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Sprachproduktion, Sprachverarbeitung und Spracherwerb und auch im Bereich Mehrsprachigkeit und Heritage-Sprachen. Heritage stammt aus dem Englischen und heißt Erbe. Und mit dem Begriff bezeichnet man die Sprache, die zum kulturellen Erbe einer Familie gehört, etwa weil die Eltern oder Großeltern ausgewandert sind. Auch Onur Özsoy's Großeltern sind ausgewandert, und zwar aus der Türkei nach Deutschland. Im Rahmen seiner Doktorarbeit konzentrieren sich seine Untersuchungen auf das Heritage Türkische in Deutschland und in den USA. Er erforscht die verschiedenen Entwicklungen bei der Verwendung unterschiedlicher grammatikalischer Strukturen. Wer sich nun fragt, what, por qué, pourquoi und worum geht's hier eigentlich, der sollte nun dem Gespräch zwischen unserem Gast und unserem Leibniz-Wissenschaftler lauschen. Erst einmal würde mich aber interessieren, wie und wann haben Sie denn Englisch gelernt, Frau Kroll? Und wie viele Sprachen spricht eigentlich ein Sprachwissenschaftler, lieber Herr Özsoy?
Ja, hallo Frau Sommer, danke für die schöne Einführung. Hallo Herr Özsoy, ich freue mich, hier zu sein heute im Podcast und die Möglichkeit zu haben, einfach mal mit einem Wissenschaftler von Angesicht zu Angesicht oder von Ohr zu Ohr zu sprechen. Und zu der Frage, wann ich Englisch gelernt habe, das ist tatsächlich eine ganze Weile her. Die ersten Berührungen hatte ich in der Grundschule, also im Prinzip seit Grundschulalter, dann eben die ganze Oberstufe und hat mich dann bis ins Studium begleitet. Englisch ist neben Deutsch eine der Sprachen, die ich fließend sprechen kann und auch verstehe. Neben Englisch habe ich in der Schule tatsächlich oder in meinem Studium noch drei weitere Sprachen gelernt, von denen ich heute keine so wirklich sprechen kann. Da wird's auf jeden Fall spannend und da habe ich einige Fragen an Sie, Herr Özsoy.
Dann mache ich direkt weiter. Auch vielen Dank meinerseits für die Einleitung, Frau Sommer. Das ist auch schon eine sehr spannende Frage mit dem Englischlernen, aber darauf gehen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch ein. Die Frage, wie viele Sprachen ein Sprachwissenschaftler oder eine Sprachwissenschaftlerin spricht, das ist eine, die uns, glaube ich, unser ganzes Leben lang begegnet in diesem Beruf, weil es tatsächlich manche Leute gibt, die denken, dass wir uns mit dem Lernen von Sprachen ausschließlich beschäftigen. Das stimmt bei mir tatsächlich sogar, aber ich selbst lerne nicht aktiv Sprachen, sondern ich erforsche, wie Leute Sprachen lernen. Deshalb reicht es eigentlich, wenn ich eine Sprache kann und das ist das Englische, weil das so die Wissenschaftssprache ist. Das heißt, wir haben KollegInnen und das ist auch in der Tradition der Sprachwissenschaft so entstanden etwas, zum Beispiel so wie den Kollegen Noam Chomsky, der die moderne Sprachwissenschaft, die moderne Linguistik mit gegründet hat. Der spricht, soweit ich weiß, nur Englisch und Französisch. Das ist möglich, das reicht aus, um eben Grammatiken anderer Sprachen zu lesen, um die Strukturen anderer Sprachen zu verstehen und dort vergleichende Analysen zu machen. Besser und toll ist es natürlich, wenn man dann auch eine Sprache zumindest teilweise beherrscht, weil man dann ein viel besseres Gefühl für die Grammatik hat, das kennen wir. Man kann urteilen, ob ein Satz grammatisch klingt oder nicht oder ob er mehr grammatisch klingt oder weniger. Also da gibt es ja auch graduelle Unterschiede. Das heißt, wie viele Sprachen spricht ein Sprachwissenschaftlerin? In der Regel mindestens eine und es gibt, glaube ich, keine Grenzen nach oben. Ich kenne KollegInnen, die sprechen 20 Sprachen und bei mir sind das fließend, glaube ich, so 3 bis 6, 7. 3, die ich auf jeden Fall täglich benutze und die anderen situationsabhängig. Und für uns ist natürlich auch immer eine interessante Frage, was macht eigentlich eine Sprache aus? Weil Dialekte und Sprachen gar nicht so klar voneinander zu differenzieren sind. Das heißt, auch Menschen, die einen Dialekt sprechen, könnte man als Sprecherin einer weiteren Sprache bezeichnen.
Okay, dann gehe ich hoch auf neben Deutsch und Englisch 4 weitere Sprachen. Nein, also ich habe tatsächlich in der Schule neben Englisch damals noch Französisch gelernt und Latein, kann man sich jetzt streiten, ist jetzt nicht so eine klassische Sprache, mit der man sich unterhält. Und habe im Studium dann noch Polnisch dazu gelernt, weil ich dachte, das interessiert mich. Das ist eine Sprache, die für mich sehr interessant war damals. Mhm. Und jetzt rückblickend, ich bin jetzt so ungefähr 10, 12 Jahre aus dem Studium raus und muss eigentlich sagen, dass ich Französisch, Polnisch und auch Latein nicht als Sprachen definieren würde, noch die ich sprechen kann oder die ich verstehen würde. Und ich frage mich manchmal, bin ich überhaupt jetzt mit meinem Alltag nicht mehr in der Schule und nicht mehr im Studium und ich habe nicht mehr so viel Zeit noch in der Lage, wirklich eine Sprache so grundlegend gut zu lernen?
Das ist eine ganz tolle Frage. Die kurze Antwort ist auf jeden Fall ja. Es gibt NeurowissenschaftlerInnen oder NeurolinguistInnen, die das auch beteuern, dass man das unbedingt machen soll, um zum Beispiel auch, falls man in der Familie anfällig wäre, zum Beispiel für Demenz, um das Eintrittsalter für die Demenz nach hinten zu schieben, hat Thomas Buck in Edinburgh rausgefunden, schafft man so 5 bis 10 Jahre, ich glaube 5 ist so die eher realistische Schätzung, mit jeder Sprache, die man spricht, dieses Eintrittsalter der Demenz eben zu verschieben. Das heißt, es gibt auch extra dafür gezielt, zumindest in Edinburgh, ich weiß nicht, ob es das schon bei uns hier gibt, Sprachkurse für ältere Menschen und die können Sprachen lernen. Es wird aber schwieriger, das muss man auf jeden Fall sagen. Für Kinder ist das oder für Säuglinge vor allem ist das ganz leicht, Sprachen zu lernen. Sie brauchen Sprache, um mit ihrer Umwelt kommunizieren zu können. Und sie haben auch nicht so viele andere Sachen zu tun. Also schon, sie müssen sich die Orientierung in der Welt aneignen, aber sie haben eben sehr, sehr viel Zeit, um sich mit einer Sprache oder mit den Sprachen um sich herum zu beschäftigen. Mhm. Und wenn sie eine Sprache lernen, dann gehen sie wahrscheinlich 3-mal die Woche zum Sprachkurs und in der Regel vielleicht weniger. Das heißt, wenn Sie jetzt Polnisch lernen wollen, haben Sie in der Woche, wenn es gut geht, 5 Stunden die Woche Polnisch Input und ein kleiner Säugling hat, wenn es jetzt Deutsch lernen soll in Deutschland, 24/7 Deutsch gehört. Das ist also ein kleiner Vorteil bei den Säuglingen, ist einfach die Menge, die man dort auch hört.
Mhm. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich finde immer das Beispiel Französisch ganz gut. Mhm. Französisch war ein Fach, das habe ich in der Schule gelernt, sehr faktenbasiert. Also ich habe Vokabeln gelernt, ich habe mich vorbereitet auf Tests und Klausuren. Die sind dann mal besser, mal weniger gut gelaufen. Und jetzt im Nachhinein kommt es mir so vor, als hätte ich das alles vergessen. Also als hätte ich vielleicht auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, den falschen Ansatz gehabt. Und andererseits eine Sprache wie, klar, Deutsch ist meine Muttersprache, aber auch Englisch ist eine Sprache, die ich privat, aber auch in meinem Berufsalltag eigentlich jeden Tag nutze, in Form von Hören, aber auch Sprechen eben und Schreiben. Da frage ich mich schon, wenn ich jetzt nochmal eine neue Sprache oder eine Sprache, die ich schon mal angefangen habe zu lernen, wenn ich die jetzt nochmal wirklich gut lernen möchte, wie mache ich das denn am besten, so dass ich auch Erfolg habe?
Hm. Die Menge macht es, wie gesagt, aus, also wirklich viel. Sie haben es eigentlich selbst schon ein bisschen in der Frage beantwortet. Mit dem Englischen haben Sie wahrscheinlich jeden Tag zu tun. Sie haben gesagt, das ist auch im privaten Umfeld. Sie haben also wahrscheinlich im privaten Umfeld, auf der Arbeit, durch Musik, durch Film und Fernsehen ganz viel Englisch-Input. Wenn man das zusammenzählt, sind das sicherlich mehrere 10 Stunden pro Woche. Das heißt, wenn Sie eine neue Sprache lernen wollen, versuchen Sie, möglichst viel davon zu bekommen. Ein Konzept, was, ich glaube, das ist fast unbeschritten, am besten funktioniert zum Sprachenlernen, ist die Immersion. Also, dass man sich richtig reinbegibt in etwas. Quasi wie wenn man eine neue Sprache lernen will, wie wenn man in ein Schwimmbecken springt und jetzt nur noch in dieser Sprache sich bewegt.
Okay, also am besten so viel wie möglich sprechen, so viel wie möglich hören.
Genau.
Und wenn ich jetzt in der Situation, wie ich jetzt bin, einfach viel arbeiten muss, nicht die Zeit habe und dann sage, oh, ich habe da eine schöne Sprachlern-App entdeckt. Die würde ich jetzt mal für ein halbes Jahr austesten, denn die versprechen mir, dass ich dann perfekt Französisch sprechen kann. Klappt das?
Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, mit der App alleine klappt das nicht. Das sind so die Forschungsergebnisse. Was tatsächlich bei diesen Apps schwierig ist, und daran arbeiten die Leute dort ganz fleißig, ist, die Leute tatsächlich dazu zu kriegen, dass sie auch ein halbes Jahr dranbleiben. Weil das tun die meisten leider nicht, weil diese App eben eine sehr einseitige Kommunikation darstellt. Ich unterhalte mich ja nicht mit jemandem. Und eine Hauptfunktion von Sprache ist eben irgendwie auch einen Diskurs zu schaffen. Mhm. Das heißt, nach einigen Wochen spätestens verlieren die Leute einfach die Motivation, diese Apps zu benutzen. Sie sind aber auf jeden Fall ein sinnvolles Mittel, wenn man jeden Tag ein bisschen Zugang zu der Sprache haben will. Wenn man zusätzlich, jetzt sagen wir mal als Beispielsprache, hast du das Polnische genannt. Mhm. In deiner Umgebung gibt es sicher irgendwie eine Möglichkeit, ein Polnisch-Tandem aufzubauen. Sagen wir, du siehst einmal die Woche jemanden, mit dem oder der ihr, weiß ich nicht, Kaffee trinken geht, aber auf jeden Fall so eine Tandem-Situation habt. Plus du hast jeden Tag Zugang zu der App und vielleicht noch irgendwie ein anderes Medium, mit dem du dich beschäftigst oder irgendeine Situation, wo du richtig einen Dialog hast, dann kann die App das auf jeden Fall unterstützen. Mhm. Was sie ja schafft, ist es in ganz kleinen Häppchen, was ganz toll ist, eigentlich Sachen, die man in der Schule als grammatische Einheiten kennengelernt hat, irgendwie spielerisch zu vermitteln. Das ist ganz toll. Aber es reicht eben alleine auf keinen Fall aus. Also wenn da steht, in 6 Monaten lernen Sie Polnisch nur mit der App, dann wäre ich da sehr kritisch.
Okay, das heißt, wenn ich es ernst meine und es richtig gut können möchte, dann muss ich mir auch viel Zeit dafür nehmen und vielleicht meine Lieblingsserie dann mal auf Französisch oder Polnisch schauen.
Genau.
Und mir noch jemanden in der Landessprache zum Kaffee trinken suchen. Okay.
Mhm. Zu den Serien ein ganz kleiner Tipp von der Studie, die ich letzte Woche gelesen habe. Man kann sich ja aussuchen, ob man die Serie einerseits zum Beispiel auf Polnisch mit deutschen Untertiteln oder mit englischen Untertiteln oder mit polnischen schaut. Mhm. Und vereinfacht war das Ergebnis eben am besten ohne Untertitel, wenn möglich mit polnischen Untertiteln und sonst eben mit englischen oder deutschen Untertiteln in der Reihenfolge. Man kann vielleicht andersrum anfangen, dass man erstmal sagt, ich habe das mit deutschen oder englischen Untertiteln. Das gibt mir Zugang erstmal zu der Sprache. Und wechsel dann auf die polnischen Untertitel, dann kann ich nämlich die Sprache besser verstehen und vollständig kann ich das Verständnis natürlich dann, also das Hörverstehen, mhm, das andere ist ja das Leseverstehen, austesten, indem ich nur noch höre.
Ja, klar. Und im Polnischen ist dann auch interessant, mal zu sehen, wie die Wörter eigentlich geschrieben, mhm, aussehen. Das ist ja immer noch mal ein großer Unterschied.
Ja, Schriftspracherwerb ist auf jeden Fall auch eine ganz andere Nummer. Das ist wirklich sehr sprachenabhängig. Ne, im Polnischen benutzt man das lateinische Alphabet. Man könnte auch eine Sprache lernen, wo man ein anderes Alphabet benutzt. Mhm. Oder gar kein richtiges, in Anführungszeichen, Alphabet, wie im Arabischen. Da schreibt man gar nicht alles auf, sondern schreibt die Vokale nur bedingt auf und muss die Wörter kennen, um sie lesen zu können. Genau. Oder mit dem Türkischen. Das geht relativ einfach, weil man, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber dadurch, dass das Alphabet relativ frisch ist im Türkischen, nicht mal 100 Jahre alt, das Lateinische schreibt man relativ ähnlich, wie man spricht.
Eine Frage, die sich mir auch gestellt hat, und Sie hatten das vorhin schon erwähnt, ist, dass Kinder und Säuglinge, hatten Sie ja sogar gesagt, glaube ich, mhm, Sprachen viel schneller lernen als wir im Jugendalter oder Erwachsene auch. Warum ist das denn so? Weil sie mehr Zeit haben?
Die Zeit ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Genau, das ist eine vielschichtige Frage, aber eine sehr tolle Frage. Was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass wir schon anfangen, weil die Frage ist auch häufig, wann fängt man denn überhaupt an, eine Sprache zu lernen? Eigentlich schon in der Gebärmutter, weil wir ja dann schon Sprache hören. Mhm. Es ist irgendeine Sprache um uns herum. Und natürlich lernen wir da noch keine komplexen grammatischen Strukturen, aber wir lernen schon mal die Laute unserer Sprache kennen und können unterscheiden, welche Laute gibt es bei uns in der Sprache und welche nicht. Und diese Fähigkeit, die verlieren wir irgendwann und die verlieren wir leider schon relativ früh. So ab dem ersten Lebensjahr oder mit der Vollendung des ersten Lebensjahres haben wir eigentlich auch unser phonetisches Inventar, also alle Laute, die wir in der Sprache haben, diskriminiert. Das heißt, die können wir dann gut hören. Und alle anderen Laute fallen uns dann schon schwieriger zu hören. Das heißt, wenn man Säugling, es gibt verschiedenste Experimente mit Säuglingen, aber eines ist, dass sie an der Flasche nuckeln und man testet, ob die Nuckelintensität sich verändert, je nachdem, ob man den Laut ändert. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, dass japanische Säuglinge ab dem ersten Lebensjahr eben, wenn der Laut sich von einem R, von einem R zu einem L ändert, dass sie dort nicht mehr die Nuckelintensität ändern ab dem ersten Lebensjahr, aber vorher schon noch. Das heißt, bis sie ein Jahr alt sind, testen sie noch, okay, welche Laute gibt es in meiner Sprache? Und irgendwann hören wir das eben nicht mehr. Und das ist für Erwachsene natürlich schwer. Wenn ich eine neue Sprache lernen will, will ich natürlich wissen, welche Laute es dort gibt. Und wenn ich diese Laute nicht gut hören kann, dann fällt mir das schon mal schwieriger. Das heißt, da haben Säuglinge auf jeden Fall einen großen Vorteil. Noch ein Beispiel wäre auch, dass man mit Kindern und Säuglingen anders spricht. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass das den Spracherwerb verbessert. Und das merken wir sofort, wenn wir mit in einer Runde sind und es gibt Erwachsene und Kinder oder Säuglinge. Mit den Säuglingen sprechen wir anders. Wir betonen manche Sachen deutlich stärker, als wir das normalerweise tun würden. Wir sprechen plötzlich höher, wir sprechen langsamer, wir sprechen eben nur mit einem bestimmten Wortschatz, wo wir davon ausgehen, dass das Kind es auch hören kann. Und dadurch hört das Kind auch oder der Säugling auch bestimmte Sachen häufiger. Und das ist bei Erwachsenen nicht mehr so. Man geht ja nicht in den Sprachkurs oder unterhält sich mit jemandem und die Leute betonen alles ganz deutlich. Da kommt man sich aber als erwachsene Person vielleicht ein bisschen blöd vor, wenn das so wäre. Aber mit Kindern ist das ganz natürlich und das machen wir ganz unbewusst, wenn wir mit Kindern oder Säuglingen sprechen. Aber es hilft denen eben auch, die Sprache zu lernen.
Also das klingt, als würden Kinder und Säuglinge viel intuitiver lernen. Also ohne diese Muster, die wir haben. Ich muss jetzt mich hinsetzen, ich muss jetzt meine Vokabelliste durchgehen, dann muss ich das versuchen, in Sätze einzubauen. Also eher Try and Error vielleicht.
Ja, das ist eine ganz große Frage in der Sprachwissenschaft und das ist tatsächlich auch von Theorien abhängig. Es gibt einmal, also wenn man das groß unterteilen will, gibt es einmal die universelle Grammatik, was in abgeschwächter Form generative Grammatik heißt oder andere Namen hat. Diese Richtung geht davon aus, dass wir tatsächlich eine allgemeine grammatische Struktur im Gehirn haben und versuchen rauszufinden, welche dieser, also man hat quasi alle Strukturen zur Verfügung und versucht rauszufinden, welche dieser Strukturen gibt es in meiner Sprache und alle anderen, also das heißt, die würde ich dann anschalten, wie so ein Anschalter und alle anderen lässt man aus und die verschwinden dann mit der Zeit. Die andere Richtung ist ein bisschen, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass wir als Kinder erstmal komplett intuitiv, komplett naiv an die Sache rangehen und einfach nur schauen, okay, was gibt es alles und versucht da irgendwie Strukturen zu erkennen, aber eben nicht aus einem Buch oder ähnlichem, sondern einfach nur, was höre ich häufig und das verallgemeinert man dann auch. Das machen ja Kinder auch. Wenn Kinder zum Beispiel im Englischen den Plural bilden, bei unregelmäßigen Wörtern, also bei Wörtern, die einen unregelmäßigen Plural haben, sagen sie, jetzt fällt mir nicht direkt ein Beispiel ein.
Baume statt Bäume.
Genau, im Deutschen wäre das richtig, ja. Aber dass man sich eine Regel aussucht, die schon existiert und versucht, die zu verallgemeinern. Weil im Englischen ist der Plural relativ einfach mit dem S dran. Mhm. Es gibt nicht so viel Auswahl sonst. Und dass man das eben aber auch verallgemeinert auf Wasser, was man eigentlich nicht zählt im Englischen, aber statt Water dann Waters sagt oder solche Sachen.
Okay. Und wenn man jetzt quasi in einer Partnerschaft ist und in der Partnerschaft zwei verschiedene Sprachen gesprochen werden und dann sich entscheidet, okay, jetzt soll der Nachwuchs kommen und man sagt dann, na klar, das Kind soll beide Sprachen erlernen. In meinem Kopf ist das ganz wirr, weil ich dann denke, ist das nicht überfordernd für das Kind, das ja ganz neu jetzt quasi in diese Welt kommt und Sprachen lernen auf einmal zwei und wie funktioniert das?
Ja, das ist ganz toll. Also das wäre schon mal die erste Voraussetzung, die Sie eigentlich für die Frage gestellt haben, ist schon mal toll, dass man dann auch tatsächlich beide Sprachen weitergeben will. Das ist nämlich das, was man dann Language Policy oder Familiensprach, Politik nennt. Und das ist ganz wichtig, dass man das schon eigentlich bei der Geburt oder vor der Geburt des Kindes, dass man sich darauf geeinigt hat, wann möchten wir welche Sprachen sprechen, wer soll welche Sprachen sprechen mit dem Kind. Wenn es jetzt eine Sprache gibt, die zum Beispiel ein Elternteil kann und das andere nicht, welche Art von Dialog wollen wir nicht? Also zum Beispiel wollen wir nicht über eine andere Person reden in dieser Sprache, um die Beziehung in der Familie weiter stark zu halten. Das ist nämlich eine Entscheidung. Und eine sehr gute Entscheidung ist auch, wenn man tatsächlich einfach die Sprache spricht, die man selbst am besten kann. Also ich würde Ihnen, obwohl Sie sicher hervorragend Englisch sprechen, trotzdem ans Herz legen, Deutsch zu sprechen mit Säuglingen, einfach weil das sicherlich ihre emotionale, trotzdem ihre stärkste Sprache ist. Irgendwann kommt auch eine Pubertät bei Kindern, dann muss man auch sehr, sehr komplexe, schwierige Themen besprechen. Das kann man tatsächlich am besten in der Sprache, in der man selbst groß geworden ist.
Und am sichersten ist.
Ja, oder in den Sprachen, ne? Es kann ja auch mehrere geben, dann ist das auch möglich. Und für Kinder ist das überhaupt kein Problem, gar keine große Herausforderung, mehrere Sprachen zu lernen. Es gibt viele Gesellschaften in der Welt, sogar die Mehrheit der Gesellschaften, wo Kinder mehrsprachig aufwachsen, ohne große Steuerung, sondern einfach, indem diese Sprachen alle da sind, lernen sie die. Und wenn die Sprachen ähnlich sind, das heißt wie das Englische und Deutsche, dann lernen sie sogar das Vokabular schneller. Mhm. Das gemeinsame Vokabular, also Banana zum Beispiel und Banane, das ist ja ähnlich. Wohingegen im Türkischen heißt Banane Mus und im Deutschen eben Banane. Da kann man davon ausgehen, dass eins wahrscheinlich zuerst gelernt wird.
Und das heißt, man soll einfach ganz normal drauf lossprechen und gar nicht so einen lehrenden Aspekt haben. Also gar nicht sagen, das ist jetzt Banana und das ist die Banane, sondern einfach beides parallel nutzen.
Ja.
Und dann wird das schon?
Ja, richtig. Solange wir dafür sorgen, dass das Kind viel hört, dass es viel in der Interaktion hört. Also es reicht wahrscheinlich nicht aus, einfach nur das Radio abzuspielen oder einen Film, weil Sprache so nicht richtig funktioniert, dann hört man nicht drauf, dann schafft das auch keine Interaktion und vor allem produziert das Kind selbst ja dann keine Sprache. Aber was tatsächlich sehr gut funktioniert, das sind jetzt wieder die Erwachsenen, die sagen, die Kinder sollen kein Fernsehen schauen, sondern viel lesen. Aber so ist das im Spracherwerb nun mal. Wenn man mit Kindern gemeinsam liest, das heißt zum Beispiel sich ein Bilderbuch anschaut oder ein Buch, wo viele Bilder sind und wenig Text, dann kommt man richtig viel in den Dialog und hat viele verschiedene Sprechanlässe, die man vielleicht im Alltag nicht unbedingt hat, weil im Alltag ist das Haus, die Umgebung, aber in Büchern sind ganz verschiedene Geschichten und da schafft man das tatsächlich auch viel, wenn man möchte, in Anführungszeichen kontrollierten Input zu geben, also viel Varietät auch reinzubringen. Und das kann man tatsächlich dann auch in Sprachen machen, die vielleicht weniger vorhanden sind. Das heißt, in Deutschland haben wir das Deutsche, was stark vorhanden ist, das Englische natürlich schon ein bisschen weniger und andere Sprachen, das Polnische zum Beispiel, da muss man sich ja ein bisschen anstrengen als Elternteil, damit auch das Kind genug hört. Ne? Also im Umfeld ist wahrscheinlich nur die Familie dort da. Oder wenn man Glück hat und das findet, eine bilinguale Kita vielleicht noch. Und was in Berlin entsteht und auch sonst in anderen Bundesländern so langsam, ist der herkunftssprachliche Unterricht, dass tatsächlich auch alle Kinder Zugang haben können zu diesen Herkunftssprachen und Familiensprachen. Weil wenn sie das nicht haben, lernen sie langfristig nicht wirklich die formellen Varietäten und vielleicht auch nicht die Schriftsprache.
Also ich versuche es mir einfach so zu erklären, das liegt dann quasi daran, dass Kinder von vornherein einfach eine Sprache lernen und eine andere, die quasi parallel und gar nicht so ins Übersetzen kommen, also sich gar nicht fragen, das Wort nutze ich jetzt im Deutschen, um das zu beschreiben und im Englischen oder was auch immer für eine Sprache, um was anderes zu beschreiben, sondern die lernen es quasi parallel unabhängig voneinander, also nicht das so. Bei mir ist es ja so, wenn ich eine Sprache lerne, dann schaue ich mir jetzt einen Gegenstand an, sage, das ist jetzt ein Stift.
Ja.
Und dann weiß ich, alles klar, das englische Wort dafür ist Pen. Und das französische weiß ich jetzt gerade nicht.
Ich glaube tatsächlich auch Pen.
Aber wir schaffen ja immer Brücken. Also durch was wir sehen können oder was wir geschrieben und gelernt haben. Und Kinder machen das quasi gar nicht. Die lernen quasi für ein und dieselbe Sache oder das ein und dasselbe Tu-Wort, zwei Begriffe in zwei verschiedenen Sprachen.
Ja, also das ist ineinander verknüpft tatsächlich. Es wird vereinfacht wieder, aber es wird die gleiche oder ähnliche Gehirnregion zum Beispiel aktiviert bei dem gleichen Wort in verschiedenen Sprachen. Das hängt davon ab, auch wie man die Sprache lernt. Sie haben jetzt das Beispiel mit dem Englischen zum Beispiel gegeben, das haben Sie sicherlich in der Schule gelernt und darüber hinaus. Mhm. Das kam also später dazu. Das kann durchaus sein, dass das woanders gespeichert ist, quasi im Gehirn. Im Gegensatz zu Kindern, die bilingual aufwachsen oder trilingual, wo das Ganze enger verknüpft ist. Also man merkt das auch dann im Vergleich in Studien. Man sagt, benennt bitte diese Objekte in jener Sprache, dass es bei Kindern natürlich, die bilingual aufgewachsen sind, auch wenn sie eine Sprache mehr oder weniger gehört haben, dadurch, dass das früh da war, die Netzwerke einfach stärker sind. Sie können das schneller aktivieren und der Wortschatzerwerb ist fast genauso schnell bei vielen Sprachen. Was man natürlich hat, ist, wenn man sich jetzt ein Kind nimmt, was nur Deutsch lernt, verglichen mit einem Kind, was Deutsch und Englisch lernt, hört das Kind, was Deutsch und Englisch lernt, einfach weniger von jeweils diesen Sprachen, einfach weil das von der Zeit, ne, das ist logisch. Und da gibt es dann im ganz frühen Alter teilweise ein paar Monate Verzögerung bei manchen Sachen, aber das ist nicht schlimm und spätestens ab dem 4. Lebensjahr kann man gar keine Unterschiede erkennen.
Also das heißt, wenn das Kind dann hier in Deutschland zum Beispiel aufwächst, wird es auch keine Probleme in der Schule haben, weil es vielleicht noch nicht auf demselben Niveau ist wie andere Kinder, die nur mit Deutsch aufgewachsen sind. Das sind ja super Neuigkeiten.
Nein, nicht aufgrund der Mehrsprachigkeit. Das ist eine Sache, die man so ein bisschen ungenau ableiten kann, wenn man sich nämlich anschaut, wo die schlechteren Bildungsabschlüsse zum Beispiel liegen oder wo die besseren liegen, sieht man eben schon, dass Mehrsprachigkeit wird ja nicht so richtig erhoben auf großer Skala, aber dass man zumindest sieht, dass Kinder mit Migrationshintergrund, und das sind ja auch häufig dann mehrsprachige Kinder, im Schnitt niedrigere Bildungsabschlüsse haben, aber das sind auch eben Kinder, die häufig aus sozioökonomisch schwächeren Familien kommen. Das heißt, das muss man dann eigentlich als Wurzel sehen, dafür als Ursache und nicht die Mehrsprachigkeit. Denn die Mehrsprachigkeit, wie gesagt, das ist ein ganz natürlicher Zustand von Menschen eigentlich. Und es führt auf keinen Fall zu irgendwelchen Sprachlernstörungen oder Ähnlichem.
Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch so viel Zeit haben, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, man sagt ja immer so, du hast schon Englisch gelernt und hattest Latein in der Schule, dann wird dir ja beispielsweise Italienisch leicht fallen.
Das stimmt.
Und Polnisch oder Russisch oder Chinesisch vielleicht nicht so. Ist es tatsächlich so, dass es Sprachen gibt, die eher aufeinander aufbauen und wo man sagt, wenn man das schon als Grundlage hat, dann ist es viel leichter, noch das dazu zu lernen? Und dann ist es eine größere Herausforderung, jetzt vielleicht eine Sprache von einer komplett anderen Sprachfamilie zu lernen?
Definitiv, das kann man so beobachten. Das sieht man auch, wie gesagt, in der Lernzeit, die Menschen haben. Das Deutsche und das Englische sind zumindest grob gesagt sich relativ ähnlich, wenn man jetzt das Deutsche mit dem Mandarin-Chinesischen zum Beispiel vergleichen würde oder sogar mit dem Türkischen, was einfach strukturell ganz anders aufgebaut ist, was gar keinen Wortschatz teilt auch. Nun, das Englische ist auch so ein Sonderfall, aber nehmen wir mal das Deutsche und das Niederländische zum Beispiel. Da hat man wirklich viel Wortschatz, der sich ähnelt. Da muss man dann natürlich, da ist die Schwierigkeit dann teilweise zu sehen, okay, was in der einen Sprache Haus bedeutet und in der anderen Sprache auch Haus, bezeichnet nicht das gleiche Objekt, sondern es kann in der einen wirklich ein Haus sein, wie wir es im Deutschen kennen, und in der anderen eine kleine Hütte oder so, dass man da diese Feinheiten erlernt. Aber man hat schon mal den Wortschatz und auch die grammatische Struktur und das ist auf jeden Fall hilfreich.
Und bei Kindern ist es aber egal. Die können einen Mix aus allen verschiedenen Sprachen ohne Probleme lernen, weil die einen anderen Ansatz ja haben.
Genau, richtig. Wenn man jetzt wieder diesen Ansatz nimmt mit den Schaltern, dann hören sie als Kind schon, okay, ich nehme jetzt mal das Deutsche und das Türkische, weil das Sprachen sind, mit denen ich viel arbeite. Mhm. Ich habe das Deutsche, wo ich grammatisches Geschlecht habe, mit männlich, weiblich, neutrum, und habe aber auch das Türkische, wo kein grammatisches Geschlecht besteht, und kann eben für jeweils diese Sprachen diese Schalter an- und ausmachen und kommen super klar damit. Das können Kinder auf jeden Fall. Kinder haben aber auch, das ist eben eine Studie, die tatsächlich vor ein paar Tagen erst rauskam, den Vorteil, wenn sie zwei Sprachen lernen, die ähnlich klingen, dass sie, das hatten wir mit den Bananen eben, ne, dass der Wortschatzerwerb dort ein bisschen schneller ist.
Und dann gibt es ja auch Länder, die mehrere Landessprachen haben. Mhm. Also wenn ich jetzt mal alleine an die Schweiz denke oder an Kanada, wo es ja viel einfacher ist, weil alles, wo man sich so im täglichen Leben bewegt, hat man ja dann in zwei oder drei Sprachen. Mhm. Und die Gesellschaft wächst ja eigentlich mit zwei oder drei Sprachen auf. Gibt es da auch Erkenntnisse, dass das eigentlich ein erstrebenswertes Modell ist?
Nee, die Wissenschaft beschreibt ja in erster Regel. Ich würde sagen, die Schweiz und Kanada sind auch ein bisschen Sonderfälle in diesen mehrsprachigen Gesellschaften, weil so richtig mehrsprachig sind die, also sind sie schon, vor allem in einigen Gebieten, aber eigentlich ist das teilweise auch territorial unterteilt. Ne? Es gibt eine deutsche Schweiz, eine italienische, eine französische und eine rätoromanische, wobei ich glaube, die ist so ein bisschen verteilt. Auch in Kanada ist es ähnlich, aber in Südafrika ist es zum Beispiel so, dass ich glaube, ich irre mich jetzt wahrscheinlich, entweder 9 oder 11 Amtssprachen hat Südafrika. Und das ist aus Sicht eines Sprachwissenschaftlers sicherlich eine erstrebenswerte Sache, weil so mehr Sprachen benutzt werden. Auch durch diesen Sprachkontakt entstehen immer wieder neue Konstruktionen. Die Sprachen sind sehr lebendig. Das ist für uns enorm spannend, was in so mehrsprachigen Gesellschaften eben passiert.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Mhm. Was heißt denn vielen Dank auf Türkisch?
Çok teşekkür ederim heißt vielen Dank.
Das müssen Sie nochmal sagen. Çok.
Sehr gerne. Çok heißt viel. Mhm. Teşekkür ist der Dank. Und ederim heißt ich tue. Das heißt, ich tue vielen Dank aussprechen.
Also çok teşekkür ederim.
Ja, das war gut. Çok,
okay.
Jetzt muss ich es nochmal.
Teşekkür.
Çok teşekkür ederim.
Ederim. Sehr gut.
Dann sage ich vielen Dank an Sie beide für die spannende Aufnahme und dass wir Ihren Fragen und Erkenntnissen hier lauschen durften, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ich habe ganz große Lust, nun in ein Sprachbecken voller Italienisch zu springen, um nicht nur das Pistazieneis im nächsten Urlaub mal selbst bestellen zu können. Und ich glaube, ich werde allen erzählen, dass mein sächsischer Dialekt auch eine eigene Sprache ist. Das habe ich nämlich von klein auf gelernt und kann es also deswegen auf jeden Fall fließend.
Ganz toll.
Toll, dass wir Ihnen zuhören durften. Das war Data Scientist. Unser Podcast erscheint alle 2 Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter und lasst uns eure Bewertung da. Wenn ihr Feedback habt, schickt uns eure E-Mails mit Fragen an datascientist@leibniz-gemeinschaft.de. An diese E-Mail-Adresse könnt ihr auch schreiben, wenn ihr selbst einmal mitmachen wollt. Schickt uns das Thema, das euch interessiert, beziehungsweise eure Fragen und wir finden die passenden WissenschaftlerInnen dafür. Am wichtigsten aber, bleibt neugierig.
Data Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann
und Marleen Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de/datascientist.